Klimawandel, Krieg, Corona. Und jetzt?
Die Probleme kennen wir, doch was sind die Lösungen?
Wir schauen uns an, was in der Gesellschaft bereits passiert und sprechen darüber, was noch getan werden muss.
Wir? Das sind Sarah Kröger und Alina Jensen, zwei Journalistinnen aus Berlin.
Für euch interviewen wir Menschen, die Ideen haben, wie es besser geht. Zudem bekommt ihr in jeder Folge Handlungstipps für den Alltag.
Und jetzt? Der Podcast für Menschen, die Perspektive wollen.
Liebe Gäste, wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Und ganz besonders deshalb, da das unser erster Live-Podcast ist. Mein Name ist Alina Jensen. Ich arbeite hauptberuflich für eine Kinderschutzorganisation und mein nebenberufliches Herzensprojekt ist unser gemeinsamer Podcast. Den Titel kann man hier schon zur Hälfte erkennen. Vollständig heißt er Und jetzt? Der Perspektiven-Podcast. Und genau darum geht es auch. Wir machen uns auf die Suche nach Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit und wir sprechen mit Menschen, die uns eine Perspektive geben.
Ja, mein Name ist Sarah Kröger. Ich bin freie Journalistin, schreibe zu sozialen und nachhaltigen Themen und ich bin auch Kleingärtnerin. Und in den letzten Jahren hatten wir in unserem Schrebergarten ziemlich stark mit total verbrannten Rasen und ausgetrockneten Boden zu kämpfen. Und das, was wir dort im Kleinen erlebt haben, das ist die große Herausforderung für die Landwirtschaft, die Klimakrise. Durch den Starkregen, der immer öfter kommt und durch lang anhaltende Dürren, werden die Ernteerträge immer geringer. Und auf der anderen Seite ist die Landwirtschaft aber auch durch ihren Ausstoß von Emissionen auch verantwortlich für die Klimakrise. Und das ist natürlich ein ganz komischer Kreislauf, Teufelskreislauf. Und die Frage ist, wie lässt sich der durchbrechen? Und das fragen wir heute Jan Große-Kleimann. Er ist Landwirt im Münsterland und ist letztes Jahr mit seiner Frau und seinen Kindern dorthin gezogen, hat den Hof von seinen Eltern übernommen. Und Jan sagt, der Boden ist die Lösung für viele der Probleme, die die Landwirtschaft gerade hat. Und warum das so ist und was das mit regenerativer Landwirtschaft zu tun hat, das wird er uns heute erzählen. Schön, dass du da bist, Jan.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, auf dem Foto da oben können wir ihn auch nochmal mit seiner Familie auf dem Traktor sehen und seinen beiden Kindern. Die waren vorhin auch ganz kurz da, aber sind jetzt doch nach draußen gegangen, weil das vielleicht doch nicht ganz so spannend ist für so kleine Kinder. Ja, wir haben jetzt so 30 Minuten Zeit, Fragen zu stellen und wie du schon gesagt hast, gibt es dann auch noch die Möglichkeit für euch, für sie Fragen zu stellen.
Jan, zum Anfang wollen wir dich etwas besser kennenlernen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen. Wie bist du Landwirt geworden?
Ja, gerne. Ich bin auf dem Hof aufgewachsen. Dementsprechend wurde mir, glaube ich, das Thema Landwirtschaft irgendwie schon mit in die Wiege gelegt und habe mich dann nach dem Abitur auch für eine landwirtschaftliche Ausbildung entschieden. Bin dann eine Zeit lang im Ausland gewesen, habe danach dann das Studium der Agrarwissenschaften in Göttingen, den Bachelor und den Master in Bonn hier gemacht. Deswegen habe ich hier auch noch eine Verbindung irgendwo zu der Stadt heute mit. Habe im Prinzip dann danach den Hof zu Hause übernommen, richtig.
Genau, du sagtest es schon, du lebst und arbeitest auf einem Hof im Münsterland. Hier auch ein Foto von dir auf deinem Acker. Stell uns doch deinen Hof kurz vor. Was produziert ihr dort alles?
Genau, also wir sind erstmal ein konventionell wirtschaftender Betrieb, in Anführungsstrichen, und erzeugen Schweine. Also wir haben eine Schweinemast mit rund 3.500 Mastplätzen bei uns und bewirtschaften rund 190 Hektar Ackerland. Und haben noch ein bisschen regenerative Energieerzeugung, also Photovoltaik und Solarthermie und ein bisschen in Windkraft sind wir auch unterwegs, sage ich mal so. Aber ja, das sind im Prinzip die Betriebsbereiche, die wir machen und das Agrofrost gehört eben auch dazu, aber dazu glaube ich gleich mehr.
Dankeschön.
Ja, wenn ich das richtig im Vorgespräch verstanden habe, seid ihr dabei, den Hof auch so langsam ein bisschen umzustellen auf regenerative Landwirtschaft. Was das genau ist, wirst du uns gleich erklären. Für mich erstmal die Frage, weil wir das am Anfang schon erwähnt haben, warum kann denn der Boden ein Lösungsansatz für die Klimakrise sein?
Weil der Boden, glaube ich, wie kein anderes oder kein anderer Produktionsfaktor, den ich einsetze jetzt als Landwirt, neben Kapital und Arbeit mal so klassisch gesprochen, die Möglichkeiten bietet, sowohl einen Klimaschutz darzustellen, indem wir nämlich mehr Kohlenstoff binden und im Boden festlegen, aber gleichzeitig eben ist er auch Beitrag zur Anpassung. Also wir können, wenn wir den Boden aufbauen und in der Lage sind, durch mehr Humus im Boden länger Wasser zu halten und dadurch länger einer Dürre zu trotzen oder umgekehrt Starkregen besser in den Boden eindringen kann. Wir reden da über Infiltrationsleistungen von Böden, die nur da sein kann, wenn der Boden eine gute Struktur hat. Dann können wir diese Extreme, die wir durch den Klimawandel bekommen, in der Landwirtschaft besser abfedern und letztendlich somit auch dem Ganzen etwas entgegenwirken. So, ne? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Und im Idealfall ja sogar noch mehr CO2 speichern im Boden, der auch sehr viel Kapazitäten hat.
Ja, genau, das ist das, was ich sage. Wenn wir eben es schaffen, den Boden ganzjährig begrünt zu halten und die Ausscheidung der lebenden Pflanzenwurzeln, also wenn wir den Boden immer bedeckt halten, das ganze Jahr über, dann sind gerade diese Wurzelausscheidungen, das ist quasi der flüssige Zucker, der Kohlenstoff, wie eine Kohlenstoffpumpe, dann können wir Humus aufbauen, eben genau über diesen Weg. Und das sollten wir so gut es geht ausreizen, sage ich mal. Und da haben wir viel Potenzial in der Landwirtschaft.
Kannst du für uns und für die Menschen hier zusammenfassen, was sind so die wichtigsten Prinzipien von regenerativer Landwirtschaft und was kann man sich genau darunter vorstellen? Was ist auch anders als so konventioneller?
Genau, also es gibt eigentlich so 5 Prinzipien über den Daumen, aber mit dem ersten, wo ich anfangen würde, ist der Kopf. Ich muss im Kopf als Landwirt bereit sein und Landwirtin umzudenken und mich eigentlich als Teil der Natur zu verstehen. Das war für mich zumindest sehr prägsam, weil ich dann erstmal anfange, Dinge in Frage zu stellen, die ich in der Ausbildung oder auch im Studium noch gelernt habe, die ich jetzt eigentlich völlig anders bewerten muss. Und wenn ich im Kopf soweit bin, dann kann ich hingehen und diese Prinzipien, die darauf folgen, auch anders leben und umsetzen. Und dazu gehört das Prinzip immer grün. Das heißt, ich möchte meinen Boden möglichst das ganze Jahr über bedeckt halten, was ich gerade schon gesagt habe. Das heißt, wir reden von Zwischenfruchtanbau, auch einer Sommerzwischenfrucht. Das heißt, möglichst immer grüne Pflanzen auf dem Boden haben. Dann haben wir das zweite Prinzip, den Bodeneingriff zu reduzieren, wenn es geht, gar kein Bodeneingriff. Das ist dann das Thema Direktsaat, dass ich eben gar nicht mehr den Boden störe, weil jede Bodenstörung eben auch wieder eine Kohlenstofffreisetzung nach sich zieht. Also ich wieder Kohlenstoff in die Luft gebe, aber eben auch die Struktur zerstöre. Dann haben wir irgendwo das Prinzip, dass wir Tiere mit integrieren, wenn es eben geht. Da haben wir bei uns auch noch Potenzial, aber das ist eben auch wirklich das, wo wir wirklich, da muss man sich sehr gut mit befassen, dass das gut im Betrieb auch integrierbar ist, weil das sehr viel Arbeit macht, wenn man es vernünftig macht. Aber Tiere müssen in meinen Augen als Teil des Bodenaufbaus begriffen werden und nicht intensiv quasi nur für die Fleischerzeugung gehalten werden, jetzt zum Beispiel. Und der letzte Punkt wäre die Diversität. Also ich brauche Vielfalt im Betrieb und sowohl auf dem Acker in der Zwischenfruchtmischung sind bei uns immer mindestens 10 Komponenten drin, teilweise sogar bis zu 30 Komponenten, weil die Vielfalt einen Puffer darstellt und das ist, kann man, glaube ich, auf viele andere Lebensbereiche übertragen. Es ist einfach ein wichtiger Schlüsselfaktor.
Noch mal ganz kurz, weil du es gerade erwähnt hast. Was kann man sich darunter vorstellen? Tiere integrieren, um den Boden zu verbessern?
Genau, also Thema ganzheitliches Weidemanagement oder Mobgrazing genannt. Ich darf zum Beispiel jetzt bei Kühen eine bestimmte Besatzdichte pro Zeit muss ich einhalten, damit die Tiere einerseits den Boden nicht kaputt machen können, weil sie zu lange auf dem Boden sind, andererseits aber durch einen Trampeleffekt dafür sorgen, dass die Bodenbiologie oberhalb wieder gefüttert wird mit dem, was plattgetrampelt wird, und durch den Verbiss, der in der Zeit stattfindet, kriegt die Pflanze einen Impuls, wieder mehr Kohlenstoff in den Boden zu pumpen und wieder stärker nachzuwachsen. Aber das ist ein ganz feinfühliges, also da muss ich sehr genau hingucken, damit ich nicht das eine oder andere Extrem quasi verfehle. Deswegen ist es ein bisschen anspruchsvoller, aber wenn es richtig gemacht wird, ist es ein enormes Potenzial.
Und so ein bisschen sieht man das da oben, ne? Da habt ihr euch, glaube ich, mal eine Schafherde eingeladen.
Genau, richtig. Ja, da haben wir das im Prinzip genauso gut es geht versucht, dass wir eben diesen diesen Herdeneffekt haben, weil letztendlich in der Vergangenheit die fruchtbaren Böden, die wir haben, viel auch durch den Herdentrieb früher, gerade in Amerika mal guckt, die Büffelherden, die da unterwegs waren früher, die haben durch diesen Trampeleffekt ja auch Boden aufgebaut, von dem wir jetzt noch zehren und den wir gerade da größtenteils leider dabei sind abzubauen. Und deswegen, ja.
Ja, jetzt haben wir schon viel Konkretes erfahren. Da möchten wir aber noch ein bisschen tiefer einsteigen. Regenerative Landwirtschaft, wie sieht das jetzt konkret aus? Wie funktioniert das Ganze? Was sind die Methoden der regenerativen Landwirtschaft? Und über die möchten wir jetzt auch sprechen, auch die, die ihr auf eurem Hof einsetzt. Zwei davon sind, wie auch schon von dir erwähnt, die Direktsaat und der Agroforst. Beginnen wir mit dem Agroforst. Was ist das genau?
Genau, Agroforst beschreibt letztendlich die Integration von Gehölzstrukturen auf Acker- oder Weideland. In unserem Fall jetzt Ackerland. Das heißt, wir haben bei uns jetzt Apfelbäume auf ein 10 Hektar großes Ackerfeld gepflanzt in 15 Reihen. Und zwischen jeder Apfelreihe, ich weiß nicht, ob man es genau, hier kann man es schön sehen, das ist im Prinzip 30 Meter Platz, damit genau eine Fahrgasse von der Spritze und unserem Güllefass da durchfahren kann. Und in diesem 3 Meter breiten Streifen wächst eben wachsen die Apfelbäume und gleichzeitig ist das überhaupt ein Habitat auch für Bestäuber. Also wir haben da im Prinzip eine Blühmischung eingesät unten und können damit eben multifunktionell mit einer Maßnahme das Thema Klimaschutz adressieren, indem wir durch die erhöhte Photosynthesefläche der Baumkronen, ne, wir haben einfach viel mehr Blattfläche, die Sonnenenergie einfangen kann, als hätten wir die Monokultur Acker, können wir Klimaschutz machen. Gleichzeitig machen wir Klimaanpassung, weil wir nämlich Starkwetterereignisse in so einem System deutlich besser abfedern können, weil wir eben den Wind brechen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Die Baumreihen sind so ausgerichtet, dass sie die Hauptwindrichtung brechen und damit weniger Verdunstung im Windschattenbereich der Baumreihe ist. Das heißt, wir halten in heißen Sommern, wo es dann auch noch der Wind weht, können wir einfach mehr Wasser in der Fläche halten und Wasser wird ein sehr zentraler Produktionsfaktor werden bei uns, da bin ich fest von überzeugt. Und der nächste Punkt ist, dass wir gleichzeitig, während wir auf der Fläche intensiver produzieren, weil nämlich die Äpfel ja auch ihren Ertrag bringen und das Holz auch, es ist nur ein anderer Ertrag, es ist eben nicht mehr nur Mais, Weizen, Gerste, Raps, sondern es ist eben ein anderer Ertrag. Der ist aber, wenn ich mir die Gesamtfläche angucke, durch den Mischkultureffekt höher, als würde ich die Äpfel in einer Plantage einzeln anbauen und wieder die Restfläche im Acker in Monokultur haben. Und während ich quasi biomassemäßig gesehen intensiver produziere, tue ich was für die Artenvielfalt und den Naturschutz, weil ich nämlich in diesem 3 Meter Baumstreifen nicht mehr ackere. Also ich werde allenfalls mulchen oder mähen müssen, damit ich da ernten kann, die Äpfel irgendwann, das stimmt. Aber ansonsten werden diese Streifen in Ruhe gelassen. Das sind Rückzugszonen letztendlich wieder, wo ich die Biodiversität ankurbeln kann auf meinem Acker, während ich aber drumherum produziere. Und das finde ich so schön, dass ich mit Agroforst schaffe, eben viele Probleme gleichzeitig in nur einer Maßnahme zu adressieren.
Kurze Frage, du hast es gerade schon angerissen, das ist ertragreicher dann in der Mischkultur. Kannst du vielleicht nochmal erklären, warum?
Genau, weil letztendlich der Mischkultureffekt bezieht sich auf alles, was zwischen diesem Baumstreifenbereich und dem angrenzenden Acker passiert. Und das ist zum Beispiel so, dass der Ertrag, also gibt es schöne wissenschaftliche Arbeiten zu, das durfte ich in meiner Masterarbeit ein bisschen näher studieren, dass der Ertrag direkt an der Baumreihe, wo der Schatten ist, vielleicht um 50-60% nur vom ganzen Feld ist, aber wenn ich dann 10-15 Meter weiter gehe, dann bin ich auf einmal bei 115% vom Durchschnittsertrag und das ist das, was viele Landwirte vor allem nicht sehen können. Die sehen ja, da ist Schattenbereich, da ist Grenzbereich, da wächst ja weniger und dann war es das. Aber es ist tatsächlich so, dass es einfach einen Effekt durch diese Verwirbelung, durch dieses Mikroklima, was ich mit diesen Bäumen erzeuge, kann ich einfach einen anderen Ertrag darstellen. Natürlich nicht in jedem Jahr immer plus 20%, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir einen stabilen Ertrag und vor allem auch eine Risikostreuung für uns im Betrieb haben. Wenn der Hagel durchgeht, ist natürlich doof, aber wer weiß, dass das genauso der Mais leidet wie auch die Äpfel. Ne? Oder umgekehrt, wenn Dürre oder Starkregen kommen, müssen vielleicht nicht die Äpfel so betroffen sein wie vielleicht der Mais oder der Weizen. Das heißt, ich streue auch einfach in meinem Betrieb das Risiko. Das ist für mich auch eine Anpassungsstrategie. Ne, das, ja.
Und ihr seid eben gerade dabei, den Agroforst auf Agroforst umzustellen. Ihr habt Bäume angepflanzt, und aber die sind noch nicht ertragreich. Ihr könnt jetzt noch nicht messen, wie ertragreich das ist.
Nein, genau, weil das ist natürlich auch was, das ist was, was mit dem ersten Prinzip meine, ich muss im Kopf umstellen. Ich muss im Kopf umstellen von, ich gucke nur aufs nächste Jahr, wie viel ernte ich im nächsten Jahr, und das muss maximal hoch sein, damit mein Betrieb zukunftsfähig ist. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, ich muss mir die nächsten 10 Jahre mal mindestens angucken, und die Bäume sollen hoffentlich 40, 50 Jahre alt werden. Das heißt, ich habe das eigentlich auf Rechnung von vielleicht meinen Kindern hoffentlich mal gemacht, dass die auch noch Lust haben, Äpfel zu ernten. Aber anders komme ich eigentlich aus einem, also ich kann nicht in einem Jahr dieses Agroforst-System jetzt mir schön rechnen und sagen, da habe ich jetzt schon einen Benefit. Im Gegenteil, erstmal investiere ich. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich über diesen Zeitraum von 20, 30 Jahren mit den Extremen, die durch Klimawandel auf uns warten, und die Verluste, die wir in dem konventionellen, normalen Ackerbau vielleicht hier und da auch bekommen werden, wir ein stabileres Ertragsniveau bekommen und eben gleichzeitig diese Gemeinwohlleistung, wie jetzt die Förderung der Artenvielfalt, mit leisten als Landwirte, was wir müssen, was die Gesellschaft von uns erwartet. Wo ich aber auch als Landwirt dann sagen muss, dann erwarte ich irgendwo auch eine Honorierung dessen. Und das geht natürlich nur, wenn ich den Apfel, den ich daraus ernte, irgendwann zu einem Preis verkaufen kann, der irgendwo, ich hoffe, unter Bio-Niveau liegt, obwohl ich hier mit alten Apfelsorten arbeite und stärker wachsenden Unterlagen, die diese Bäume robust machen. Ich möchte nicht, wie im Bioanbau, bis zu 60 Mal Kupfer und Schwefel spritzen müssen auf diese Äpfel. Das möchte ich nicht. Das ist für mich nicht Bio, sondern regenerativ. Da sind wir eben wieder an dem Punkt, wo ich sage, lass uns doch genauer hingucken. Es zählt nicht nur das Siegel obendrauf, es zählt, was passiert wirklich auf der Fläche, wie ist das Management. Und da ist für mich der Kopf entscheidend und nicht das Label, was draufklebt.
Ja, deswegen ist ja total spannend, dich heute da zu haben, weil dafür gibt es ja noch auch kein Label für regenerative Landwirtschaft und da so einen Einblick zu bekommen. Es gibt noch eine zweite Methode, das ist die Direktsaat. Kannst du erklären, was das genau ist und was da die Vorteile sind?
Genau, also bei der Direktsaat, wenn wir jetzt erstmal da im Ackerbau bleiben, das gibt es auch noch bei Bäumen wohlgemerkt, man kann auch Bäume direkt säen als Sämling, ne, und nicht umpflanzen, aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen, aber erstmal für den Ackerbau gesehen ist es einfach ein Verfahren, wo wir im Prinzip immer einfach nur wieder in den stehenden Bestand reinsäen. So, das heißt, wir haben eigentlich gar keine Bodenbearbeitung mehr, und selbst bei der Saat, gut, wir haben eine Scheibe, die minimal einen Schlitz macht, damit wir ein Korn ablegen können oder vielleicht einen ganz, ganz schmalen Zinken, aber wir wollen eigentlich gar keine Bodenbewegung haben, während wir aussäen. So, und das hat den massiven Vorteil, dass ich Bodenstruktur komplett erhalte. Das heißt, ich habe die ganzen Regenwurmgänge, die sich nur aufbauen können, wenn wir den Boden länger in Ruhe lassen, die nämlich dafür sorgen, dass diese Starkregenereignisse eindringen können, die auch dafür sorgen, dass wir den Mulch, der oben drauf ist, dass der letztendlich auch wirklich in Humus umgewandelt wird. Die ziehen sich das richtig schön rein, die Regenwürmer. Diese Häufchen kann man wunderbar sehen, wenn man mal nach der Ernte das Stroh eben liegen lässt und den Acker in Ruhe lässt. Diese ganzen Funktion und letztendlich auch der Druck mit Unkräutern, also alles, was sonst hochkommt, wenn ich den Boden bearbeite, das kommt auf einmal viel weniger hoch oder gar nicht mehr in Teilen, wenn ich den Boden komplett in Ruhe lasse. Es kann mal sein, dass auch was anderes hochkommt, ja, aber im Großen und Ganzen reduziert sich der Unkrautdruck massiv, weil die Natur Unkräuter, das sind Pioniergewächse, die schickt die Natur los, wenn sie nackig ist, wenn sie nichts hat, dann muss sie mit Mechanismen arbeiten, die schnell diese Erde wieder begrünen. Und was machen wir dann? Wir spritzen die natürlich direkt wieder weg. Also wenn wir Bodenbearbeitung machen, spritzen wir ein Bodenherbizid hinterher, damit diese Unkräuter nicht wachsen, sondern nur unsere Kulturpflanze. Wenn ich dieses Bodenherbizid sparen möchte, dann stehe ich bei der Direktsaat vor dem Problem, wie kriege ich den alten Bestand, weil deswegen machen wir ja in vielen Fällen Bodenbearbeitung, wie kriegen wir den weg, damit meine Kultur wachsen kann, die ich sähe und ernten möchte.
Ja, dazu kommen wir gleich noch. Ich wollte einmal auf das Foto hier hinweisen. Das ist so eine Maschine, richtig? Dass man sich das mal vorstellen kann.
Ja, genau, richtig. Ja, die hat im Prinzip hier, wo wir die Scheiben hinten sehen, das sind die beiden Sähaggregatreihen. Und diese Scheibe drückt im Prinzip mit einem ziemlich hohen Schardruck. Also es muss schon eine Maschine sein, die das kann, weil sonst habe ich das Problem, dass die unter trockenen Bedingungen gar nicht richtig in die Erde kommt. Druckt sie im Prinzip da die Körner rein und direkt hinter wieder die Saatrille zu. Und mehr macht sie eigentlich nicht. Also hier vorne habe ich quasi schon gesät und man sieht nichts davon, sondern einfach nur den Saatschlitz. Und gleichzeitig ist bei dem Trecker darauf geachtet worden, dass es ein kleiner Trecker ist, der möglichst große Reifen hat, dass ich den Reifendruck so weit runterlassen kann, dass der im Prinzip über den Boden rollt, ohne dass ich eine Verdichtung habe. Also ich versuche mich in diesem ganzen System auch zu reduzieren mit meiner Maschinenlast, mit den Überfahrten, mit dem Gewicht, mit dem ich überhaupt auf dem Acker unterwegs bin, weil letztendlich alles, was an Verdichtung da ist, kann nicht mehr zu einem Gasaustausch, zu einem lebendigen Boden und einem Aufbau vom Bodenleben führen, sondern verdrängt ist. Deswegen ist das im Prinzip das, ja, das, was dahinter steht.
Ja, bevor wir zum nächsten Thema übergehen, wollte ich in diesem Kontext noch fragen, du hast es schon angesprochen, Thema Starkregen. Später wird es so sein, dass es seltener regnen wird, aber wenn, dann wird es so einen Sturzregen geben. Und das Problem mit den Böden heutzutage ist, dass die dieses Wasser, diese Massen an Wasser kaum noch aufnehmen können. Das heißt, einerseits wird der Boden immer trockener, andererseits besteht die Gefahr von Überschwemmungen. Kann die Direktsaat und andere Methoden der regenerativen Landwirtschaft dazu beitragen, das Wasser besser zu binden und aufzunehmen?
100.000-prozentig, auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt. Wir haben diesen Boden, der ist geschützt. Da ist eine Mulchauflage drauf, ne, weil ich ihn eben nicht beackere. Gleichzeitig lasse ich halt das Bodenleben in Ruhe, was den Bodenaufbau betreibt. Ne? Und ich kann, wenn der Starkregen kommt, prallt der Regentropfen nicht auf den offenen Boden und verschlemmt diesen und macht ihn so zu, dass danach nichts mehr geht. Das sehen wir nämlich sehr häufig in der konventionellen Landwirtschaft. Wenn geackert wird, dann kommen die 50, 60 Liter Regen runter und dann ist oben die Schicht, die ist komplett zugeschlemmt. Da wächst erstmal auch so schnell nichts mehr, weil gar kein Gasaustausch stattfinden kann. Wenn ich eine Mulchschicht oben drauf habe, dann ist der Boden geschützt. Dann kann das Wasser gar nicht zu Verschlemmung führen, sondern dann wird es eben über die Organik, das Mulchmaterial, wird das Wasser abgefedert. So, und das ist ein ganz zentraler Punkt, um genau diesen Wetterereignissen trotzen zu können.
Und die Mulchschicht ist in dem Fall abgestorbene Pflanzenteile?
Oder? Ja, jetzt sind es hier in diesem Fall sind es Erntereste. Ne? Wir haben das Stroh quasi nach der Ernte einfach drauf liegen lassen, gehäckselt, ne, verteilt. Das ist auch eine Herausforderung in dem System. Wenn ich nämlich viel Strohhaufen habe, kriege ich diese Haufen nicht ohne weiteres wieder auseinander und dann kann es sein, dass ich an der Stelle nicht so schön meine Folgekultur gesät bekomme, als würde ich die mit Bodenbearbeitung auseinanderziehen und schön einarbeiten. Das ist eben auch ein Nachteil oder eine Herausforderung bei dem Verfahren. Aber gerade das Thema Austrocknung auch, ne? Wenn ich eine Organik drauf habe und den Boden geschützt halte, dann ist der Boden kühler unten drunter. Das heißt, er verdunstet nicht so viel Wasser. Und das Wasser bleibt eben in diesem gerade Tau und so, fängt sich viel besser in dieser Mulchschicht unten drin. Das heißt, auch mit wenig Wasser kann trotzdem noch vielleicht eine Zwischenfrucht in einem heißen Sommer zum Wachsen kommen in so einer Mulchschicht. Viel besser auf jeden Fall, als würde ich geackert haben und wir kriegen oben bis zu 50, 60 Grad im Boden. Und da ist dann auch der Zeitpunkt, wo letztendlich meine Bodenbiologie mir gegrillt wird und abstirbt. Dann brauche ich nicht meinen, dass ich die durch den Sommer gebracht habe. Wenn ich den Boden schwarz gemacht habe, wir haben 40 Grad draußen und es grillt alles. Wenn ich dann eine Zwischenfrucht drauf habe, die schön grün beschattet und zumacht, dann reden wir von 10 bis 15 Grad weniger unten auf dem Boden. Das sind genau die 10, 15 Grad, die meine Biologie durch den Sommer retten, wenn alles klappt. Das ist also von daher ist genau da der Unterschied.
Ja. Und da habt ihr aber auch schon positive Erfahrungen mitgemacht, ne? Also hast du mir erzählt, dieses Jahr bei dem starken Regen, dass du dann schon bald wieder das Feld befahren konntest, was sonst nicht gegangen wäre.
Das ist der nächste Aspekt der Direktsaat-Tragfähigkeit. Ich kann ganz anders über den Boden drüber herfahren, wenn ich es denn muss. Ich versuche das zu reduzieren, aber wenn ich es muss, kann ich fahren, ohne den Boden zu zerstören oder solche tiefen Spuren zu machen. Und ich weiß nicht, wer mit offenen Augen mal durch die Ländereien in den letzten Wochen gefahren ist. Wir hatten es sehr nass und viele Flächen sehen wirklich katastrophal aus. Da sind die Drescher irgendwie noch so durchgekommen mit noch einem Trecker vielleicht davor, der sie durchzieht oder wieder rausziehen muss, wenn er festsitzt. Und da ist mit Bodenstruktur nicht mehr viel. Die ist zerstört. Und die baue ich auch nicht in einem Jahr durch einen tiefen Flug oder Grubberschicht wieder auf. Also das sind nachhaltige Schäden, die wir da produzieren.
Und wie ist das jetzt mit dem Unkraut? Also wenn ihr eben den Boden nicht total umpflügt und umbearbeitet, dann schießt ihr ja gerade am Anfang auch mehr raus. Was ist da euer Ansatz?
Genau, und da gibt es im Prinzip gerade für mich nur die Möglichkeit, wenn ich komplett verzichten will, auf Bodenbearbeitung das Mittel Glyphosat zu nehmen, was natürlich hoch umstritten ist und ich selber mir wünschen würde, es nicht zu brauchen und deswegen versuche ich den Einsatz auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel im Spritzwasser mit einer pH-Wertabsenkung und komme so mit, ich sag mal, einem Liter Formulierungswirkstoff letztendlich oder einem Liter Gesamtflüssigkeit, da sind ja gerade mal 360 Gramm Glyphosat dann drin, auf einen Hektar, auf 10.000 Quadratmeter, aus oder 1,5 Liter, wo die klassische Empfehlung im normalen Anbau Richtung 4 bis 5 Liter geht. Also wir reden da schon auch beim Einsatz von Glyphosat über eine deutliche Reduktion, wenn wir es richtig anwenden. Und gleichzeitig bin ich der festen Meinung, dass Glyphosat nur ein Werkzeug sein kann, um diese Zeit des Bodenaufbaus, die wir brauchen, weil wir eben, ja, ich leider auch noch bis vor kurzem auch gepflügt habe und irgendwo Bodenbearbeitung gemacht habe, so ist es nun mal, brauche ich ein Werkzeug, um diesen schnellen Bodenaufbau hinzubekommen. Und den bekomme ich genau mit diesem Direktsaatverfahren. Und ich kann mir Mühe geben, oder das tun wir, mit Zwischenfrüchten so zu arbeiten, dass wir Glyphosat auch gar nicht jedes Jahr brauchen. So, aber das braucht Zeit. Aber wenn ich diese Zeit nicht bekomme und mir Glyphosat jetzt verboten wird, wie es ja aktuell geplant ist, ab nächstem Frühjahr, dann stehe ich da und kann die Fräse wieder rausholen, kann den Grubber wieder rausholen und wieder Bodenbearbeitung machen, weil es ja dann besser ist und wir das tolle Glyphosat verboten haben. Ein Riesensieg. Ja, und was passiert? Es wird ein anderes chemisches Herbizid eingesetzt, was den Bodenwirkstoff, was genau das, was ich gerade erklärt habe, wieder rausholen muss, was sowieso ja auch eingesetzt wird. Es ist ja beileibe nicht so, dass wir nichts anderes spritzen, nur wenn Glyphosat verboten wird. Und überhaupt den Druck, das ist auch das Schöne an der Direktsaat, ich brauche weniger Insektizide oder gar keine mehr. Ich kenne viele Betriebe, die brauchen kein Insektizid mehr, die haben den Fungizideinsatz auf 50% bis teilweise sogar noch mehr reduzieren können, weil einfach das Bodenleben so gesund ist, dass Pflanzen sich gesünder ernähren können. Also das ist auch eine Folge der regenerativen Landwirtschaft. Die Pflanze kann sich wieder bedarfsgerecht so ernähren, wie sie es braucht, damit sie selber widerstandsfähig wird gegenüber Schadinsekten und Pilzen. Und das ist aber nur möglich, wenn der Boden die Struktur hat. Wenn ich die wieder kaputt machen muss, renne ich immer wieder dagegen. Und in dem Bild ist Glyphosat für mich eine Brückentechnologie, die ich noch vielleicht nur 5 bis 10 Jahre brauche, um dann irgendwann sagen zu können, wir haben den Zwischenfruchtanbau und alles andere so optimiert, dass wir es gar nicht mehr brauchen.
Ja, das finde ich sehr spannend. Es geht ja nicht nur darum, einfach irgendwas zu verbieten. Man muss ja dann immer gucken, wie sieht es in der Praxis aus und wie funktioniert es, weil am Ende muss natürlich die Landwirtschaft auch Erträge bringen. Und es wäre einfach gut, wenn es den Landwirtinnen und Landwirten einfacher gemacht wird, auf neue Formen der klimafreundlichen Landwirtschaft umzustellen. Und da muss man genau in der Praxis gucken, so wie du das beschreibst. Was brauche ich denn auf dem Weg dahin?
Ja, wolltest du noch was sagen?
Ja, ganz genau. Das ist genau das Problem, vor dem wir stehen, weil ich eben auch bei diesem Thema Glyphosat sehe, es wurde viel falsch gemacht. Es wurde auch falsch angewendet zum Teil. Wenn das vor der Ernte reingespritzt wird, damit man dreschen kann, dann ist klar, dass ich Glyphosat im Ernteprodukt finde und dann ist das, da gehört es nicht hin. Das ist einfach völlig daneben. Wollen wir nicht drüber reden. Aber nur für diese Anwendung Direktsaat müssen wir es in meinen Augen erhalten, damit ich diesen Bodenaufbau betreiben kann, damit wir es hinbekommen, vorwärts zu kommen. Ansonsten rennen wir immer wieder in dem Hamsterrad Bodenbearbeitung drin, was in meinen Augen eben das schlimmste Pflanzenschutzmittel ist, weil wir das ja auch nur machen, um das andere wegzuhalten, damit die Kulturpflanze wächst. Das macht ja der Biolandwirt oder die Landwirtin auch nicht anders. Also es gibt zum Glück auch einige Bio-No-Tiller oder Direktsäher, aber es ist leider noch sehr, sehr, sehr wenig, weil es wirklich herausfordernd ist.
Also deshalb nochmal zusammengefasst, den Boden umgraben ist eigentlich das Schlimmste, was man tun kann, weil man damit alles kaputt macht und zerstört, was im Boden ist. Und deshalb übergangsweise braucht man dieses Mittel, um eben nicht den Boden so zerstören zu müssen. Kann man das so zusammenfassen?
So sehe ich das. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt immer mal irgendwo diesen einen Fall, wo man sagen muss, okay, wenn der Acker in Grund und Boden gefahren ist, dann muss ich wahrscheinlich einmal den auflockern, damit ich überhaupt dahin komme. Ne? Ich will jetzt nicht, ne, dieses Schubladendenken finde ich immer schwierig, aber ich bin einfach der Meinung, dass Bodenbearbeitung das wesentlich größere und schwerwiegendere Problem und die größeren gesellschaftlichen Kosten verursacht, als der Herbizideinsatz von Glyphosat jetzt genau für diesen spezifischen Fall in einer richtigen Anwendung.
Klar, dankeschön. Lieber Jan, schon an dieser Stelle vielen Dank für das Wissen und die Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Abschließend möchten wir wissen, ist regenerative Landwirtschaft die Landwirtschaft der Zukunft?
Es finde ich schwierig. Letztendlich hoffe ich oder wünsche ich mir das. Es ist natürlich irgendwo auch eine Definitionssache und da kann man sich jetzt streiten und hacken, ob Direktsaat nur ausschließlich regenerativ ist oder nicht. Aber ich glaube, dass das Ergebnisorientierte zählt. Und es muss nicht jeder Landwirt sofort Direktsaat machen. Aber wenn er mal die anderen Prinzipien versucht zu berücksichtigen und zu gucken, ne, wie können wir überhaupt den Bodeneingriff schon reduzieren und wie wir uns in diese Richtung bewegen, dann sind wir, glaube ich, da auf einem guten Weg, mit dieser Art der Landwirtschaft zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Aber letztendlich, ja, muss das irgendwo auch jeder Betrieb für sich wissen. Ne? Ich kann da nur für mich und für meine Erfahrung sprechen und mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die das machen, auch schon länger machen, da sehe ich einfach, dass es funktioniert, dass es sehr klare Effekte und Erfolge hat. Und wenn ich dann noch sehe, was zum Beispiel über Agroforst an gesellschaftlichen Austausch wieder stattfindet, was ich mitbekomme mit den Menschen, mit denen ich seitdem in Kontakt bin, dann sagt mir das, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auch wenn ich da jetzt noch keine Unsummen an Geld mitverdient habe, im Gegenteil.
Vielen Dank.
Ja, gut. Jetzt seid ihr, sind Sie dran. Falls ihr oder Sie Fragen habt, überlegt euch das schon mal. Ich möchte da einmal noch mal auf unseren Podcast hinweisen. Und jetzt der Perspektiven-Podcast. Ihr könnt ihn auf allen gängigen Plattformen hören, Spotify, Apple und so weiter. Auch diese Folge wird dann da erscheinen, noch mal zum Nachhören. Und wenn ihr unserem Instagram-Account folgt, hier unten, und dann könnt ihr später auch noch Fotos und Videos von dieser Session sehen. Jetzt aber wäre die Frage, gibt es noch Nachfragen zu den Methoden, genau im Detail, zur Praxis, zu Jan? Habt ihr welche?
Ja, ich komme irgendwie aus einer Kindheit, wo ich wirklich immer eine umgegrabene Ecke gesehen habe. Und mache ich das jetzt wirklich richtig, wenn ich jetzt bei mir im Kleinen, in meinem Garten, den Kompost einfach auf meine Fläche streue und ihn da lasse? Weil ich grabe ihn jetzt in der Tat immer noch um. Ich würde es jetzt nach dem, was ich gehört habe, nicht mehr tun, richtig?
Das ist genau das, wo ich so vorsichtig bin zu sagen, wenn man jetzt das, weil ich bin auch kein Kleingärtner im Sinne von, dass ich da jetzt nachhaltig Erfahrungen hätte und sage, das läuft auf jeden Fall hundertprozentig. In meinen Augen, glaube ich, ist eine Einmischung von Kompost, wird wahrscheinlich in dem Jahr immer zu einem höheren und besseren Gemüseertrag führen. Das ist das, was wir bei uns sehen, wenn wir auf Direktsaat umstellen, ist erstmal der Ertrag geht wahrscheinlich erstmal ein Stück weit hier und da auch zurück, weil erstmal der Boden sich auch was holt. Ne? Also gerade auch vom Dünger. In dem Moment, wo wir natürlich buddeln, das ist ja so, die konventionelle Landwirtschaft, die pflügt, die intensiv bewirtschaftet, die erntet in der Regel mehr, wenn alles gut geht. Aber wenn das Extremereignis kommt und entsprechend für Schaden sorgt, dann heißt es, ja, war ja schlecht Wetter und wir konnten ja nicht und jetzt haben wir Ausfälle. Deswegen, ich bin vorsichtig damit, jetzt einfach zu sagen, auf jeden Fall nicht mehr buddeln im Garten und dann wächst nachher nichts und nur, der hat ja Quatsch erzählt, dafür stecke ich da zu wenig drin, als dass ich da jetzt einfach die Empfehlung so raushauen möchte, und weil das mag ich nicht, wenn ich nicht weiß, was wirklich passiert. Ich hätte es einfach mal auf eine Hälfte probiert, verglichen. Warum nicht, ne? Hälfte, Hälfte und mal schauen, was passiert. Ne? Aber letztendlich gehört, das habe ich gerade, fällt mir nur noch ein, bei den Prinzipien auch vergessen zu sagen, eine ausgleichende Bodendüngung ist sehr, sehr wichtig. Also wenn ich einfach nur nichts tue, muss das nicht unbedingt immer besser sein, sondern ich mache mir gerade auch mit dem Direktsaatverfahren intensiv Gedanken und ziehe Bodenproben, den Austausch, also den Boden muss man sich vorstellen wie ein Kühlschrank, der Fähigkeiten hat, Wasser und Nährstoffe da reinzupacken. Und dieser Kühlschrank sollte immer schön gleichmäßig mit allem gefüllt sein, oder das heißt gleichmäßig, in den passenden Verhältnissen, wie ihn unsere Pflanzen haben wollen. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich daran arbeiten, das auszugleichen. Und gerade findet eher eine Düngung statt, der Boden ist eine Büchse. Das braucht die Pflanze an Stickstoff, Phosphor, Kali, also die 3, 4 Hauptnährstoffe, die werden gedüngt. Und danach ist eigentlich das Buch zu, weil damit macht die Pflanze trotzdem Ertrag, wenn ich sie intensiv spritze und behandle, weil sie ja dann krank, in Teilen krank wird. Wenn ich aber mir alle, auch die Spurenelemente mit angucke, dann kann die Pflanze ganz anders eben sich wehren und reagieren, und die Inhaltsstoffe, die diese Pflanzen haben, die regenerativ erzeugt wurden, wo das schon diese Bodendüngung auch stattgefunden hat, die haben wieder einen ganz anderen Wert. Also da hat eine Gurke oder ein Gemüse wieder auf einmal ganz andere Inhaltsstoffe. Das ist das, was wir wirklich von Betrieben hören, die das schon länger machen, wo das wirklich interessant ist und wir uns ja auch als Gesellschaft fragen müssen, was essen wir eigentlich, wenn wir wissen, dass das auf einem Großteil der Flächen überhaupt gar nicht mehr passiert. Wir nehmen, aber wir geben wenig zurück. Und dieses Ausgleichende, also da wäre ich dann bei dem Garten gerade, das wäre mal interessant, eine Bodenprobe zu nehmen.
Es gibt ja auch diesen Permakulturansatz für Kleingärten oder Gärten. Ich kenne mich auch nicht so gut damit aus, aber ich glaube, da wird auch immer der Boden bedeckt gelassen. Aber das kann man ja nochmal vielleicht recherchieren.
Absolut, ja.
Ich habe auch noch mal eine Frage, Jan. Du hattest ja erzählt, dass du eigentlich von deinen Eltern her mit so einem konventionellen Betrieb aufgewachsen bist und, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in deiner Ausbildung eher so das klassische Handwerk so an die Hand bekommen hast. Was hat denn so deinen Sinneswandel bewirkt, dass du jetzt der vollen Überzeugung bist, dass das die bessere Form des Landwirtschaftens ist? Und vor allen Dingen schiebe ich gleich eine zweite Frage hinterher. Was glaubst du, was es einfach braucht, auch um andere Landwirte auch dazu zu bringen, so zu hinterfragen, wie sie wirtschaften, wenn sie denn konventionell unterwegs sind, und zu sagen, so, vielleicht sollten wir doch was anders machen?
Ja, ist eine gute Frage. Also letztendlich diesen Bodenkurs, ich habe also einen Bodenkurs zur regenerativen Landwirtschaft gemacht, 10 Tage, und das war das Ereignis, wo ich wirklich, nachdem ich diesen Kurs durch hatte, oder eigentlich auch schon nach dem ersten Modulwochenende, war ich eigentlich komplett, dass ich gesagt habe, krass, okay, ich muss wirklich grundlegend hinterfragen, was ich hier die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre gelernt habe, sowohl in der Ausbildung als auch im Studium, weil ich da einfach mir Fragen gestellt habe, und eben, weil ich auch auf dem Acker ja gesehen habe, wie sieht's denn aus? Und ich habe gemerkt, ich bin nach diesem Wochenende nach Hause gefahren, ich gucke im Boden rein und eigentlich kann ich gar nicht so richtig beurteilen, ist das jetzt gerade hier ein geiler Boden oder nicht? Und ich bin Landwirt und ich lebe davon, aber ich kann eigentlich gar nicht so richtig sagen, welche Funktion kann der Boden hier gerade erfüllen und welche nicht? Ist das jetzt super oder ist der Boden gar, weil er auseinanderfällt, wenn ich ihn mit der Hand zerdrücke? Ist das alles? Und als ich dann erstmal gemerkt habe, okay, nee, da hängt viel mehr dran, und ich kann viel mehr eigentlich mir selber mit einfachsten Instrumenten beantworten, ob mein Boden im guten Zustand ist und ob ich auf dem richtigen Weg bin. Das, also von daher würde ich sagen, ist dieser Bodenkurs war da sehr zentral für mich, und letztendlich gleichzeitig mein Wissen über den Klimawandel mit allem, was da ist, und auch meiner eigenen, also mein Bauchgefühl dabei, wenn ich Landwirtschaft betrieben habe, sozusagen, okay, ich fahre jetzt mit dem Trecker über den Acker, und klar, irgendwie ist das schön, ich fahre gerne Trecker, alles toll, aber irgendwie merkt man auch so ein bisschen, ja, dieses Pflügen, boah, der rührt schon richtig da durch, und der braucht viel Diesel, und der Boden sieht nachher schon, ja, der ist einfach offen. Wenn man mal dieses Bild hat, ein offener Boden ist wie eine offene Wunde auf der Haut, dann dreht sich das um. Dann merkt man auf einmal, nee, ich will gar nicht mehr da drin rumrühren, ich will den einfach nur in Ruhe lassen, und wenn ich dann eben das blöde Glyphosat nutzen muss, dass ich noch was ernte nachher, dann ist das so, aber das ist der viel kleinere Schaden, als hinzugehen und den aufzureißen und kaputt zu machen. Und letztendlich glaube ich, dass es, um noch mehr Menschen oder Landwirte, Berufskolleginnen da zu überzeugen, ja, das ist, es ist immer so schwierig, weil man niemanden was aufdoktrinieren möchte oder als der Allwissende klingen will, weil ich dafür auch wahrscheinlich noch zu wenig Erfahrung habe. Man kann ja nur sagen, wenn man selber sich den eigenen Boden mal anguckt und sich die Fragen stellt, ist er denn wirklich in der Lage, das Wasser aufzunehmen? Gerade nach so einem Starkregen, lauf über deine Flächen und guck dir an, wie schnell ist das Wasser weg? So, und wenn das dann nach 24 Stunden immer noch steht, dann ist der Boden nicht in der Lage, dein Wasser aufzunehmen. Wenn man an anderer Stelle sieht, okay, nach 90 Sekunden sind 50 Liter Regen weg, ja, dann ist das eine Ansage, dann ist der Boden richtig gut, das muss man sich vorstellen wie ein Bällebad, ne? Entweder ich habe ein Bällebad oder einen Betonklotz, so, wo zieht das Wasser ein, ja, ne? Das ist dieser Porenraum, das ist das, was wir brauchen, also von daher, da kann ich immer nur ermutigen, sich selber zu fragen, bin ich mit den Praktiken und dem, wie ich gerade bin ich gut aufgestellt für diese Extreme, und wie gesund sind meine Pflanzen, muss ich jedes Jahr spritzen, weil sie immer krank sind, ja, dann ist doch irgendwas nicht richtig, nicht so wie es soll, es ist doch nicht nachhaltig, mit Pflanzenschutzmitteln drüber herzufahren, nur weil sie da sind und weil wir kranke Pflanzen haben, das ist keine Ursachenbekämpfung, sondern das ist Symptombekämpfung, da muss ich unterscheiden. Und die Ursache liegt im Boden. Das ist der Punkt. Da kann ich ansetzen. Da habe ich einen Hebel. Und da brauche ich auch keine Industrie für, die mir das sagt, sondern da brauche ich nur einen Spaten und eine Sonde und meine Sinne. So, und da sind wir dann schon ganz ein End weiter, glaube ich. Aber da kann ich ja niemanden zu... Also das muss jeder für sich selbst, glaube ich, entdecken und auch bewerten können und zu sagen, ich leiste mir in Anführungsstrichen einen geringeren Ertrag im nächsten Jahr, weil ich mal was versuche, weil ich mal Direktsaat mache, weil ich ein bisschen mehr Ausgaben habe, um so eine Bodendüngung auch vorzunehmen. Das kostet Geld, machen wir uns nichts vor. Das ist so. Das muss ich als Betrieb leisten können. Ich muss es auch mir leisten können, die Zeit zu haben, dieses Wissen mir anzueignen. Das kann, ich kann hier gerade sitzen, weil wir haben 5 Mitarbeitende zu Hause und einer macht gerade Wochenenddienst davon. Sonst müsste ich jetzt gerade zu Hause stehen und gucken, dass wir einen Mais irgendwie rauskriegen aus dem Silo. Das ist ein Luxus im Prinzip, den ich mir leiste und gönne als Betrieb, wo ich aber auch, das kann man ja niemandem vorwerfen, wenn es nicht drin sitzt oder nicht da ist. Ja, wo soll es denn herkommen, wenn ich den ganzen Tag schon 12 Stunden mal loche und dann soll ich mich abends bei YouTube noch eben das Video reinziehen und dann mache ich alles anders? So läuft es ja nicht, ne? Also das ist ein Bildungsansatz dann auch, wo ich oft wieder hinkomme. Wir brauchen eine andere Bildung. Hätte ich in der Ausbildung oder im Studium oder auch schon in der Schule anders über Landwirtschaft gelernt, aber da ist ja das Wissen oft dann auch noch gar nicht da. Das muss ja jetzt erstmal gefühlt durchsickern, obwohl die Methoden, Agroforst ist doch uralt, ist doch nichts Neues. In Frankreich haben sie Systeme, die sind 30, 40 Jahre alt. Das ist einfach schön, ne? Also wo ich so denke, wir haben es einfach nur erfolgreich verdrängt. Also, oder vergessen.
Ja. Da ist noch eine weitere Frage.
Ja. Wer hatte? Achso. Ja, wenn ich darf. Ja, dann erstmal.
Ja, genau, hi. Nee, vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser Geschichte, Kompost einarbeiten oder nicht. Da gibt es vielleicht so als Anreiz ganz, ganz viel auf im Internet, auf YouTube, das Stichwort irgendwie No-Dig Market Garden oder so. Das heißt, falls da jemand selber Gärtner hat oder sowas, da ist auf jeden Fall das Internet eine ganz gute Quelle, glaube ich. Vor allem eben der Begriff No-Dig, also nicht buddeln, gibt einem da recht viel Information. Nee, aber zu meiner Frage, weil du gesagt hast, als Landwirt, der regenerativ wirtschaftet, der sollte sich irgendwo als Teil der Natur verstehen. Und jetzt unterscheiden oft Leute häufig zwischen was ist natürlich und was ist nicht natürlich, und zählt für dich oder siehst du beispielsweise in der regenerativen Landwirtschaft auch Potenziale in neuer, angepasster Technologie beispielsweise, zum Beispiel auch das Ausbringen von Saatgut über Drohnen irgendwie in den stehenden Bestand von Zwischenfrüchten, von Untersaaten und so weiter? Oder glaubst du, das schafft vielleicht nur neue Abhängigkeiten von externen Playern, von denen man vielleicht nicht abhängig sein möchte oder so? Also was wäre da vielleicht deine Perspektive?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir beides brauchen. Also es braucht erstmal den Landwirt, der sich im Klaren darüber ist, was er anders machen sollte oder vielleicht muss, ne, oder wo er ran muss, was er verändern muss. Und wenn er jetzt die Untersaat, wenn er so weit ist, dass er eine Untersaat reinkriegen möchte in den Bestand und das dann mit der Drohne tut, ja, dann hat er aber schon so viel verstanden, dass er überhaupt die Untersaat braucht, um immer grünes System zu haben. Und er hat verstanden, dass ich mit einer Drohne weniger Bodenbewegung und Verdichtung mache, als wenn ich mit dem Trecker drüber fahre, auch dann quasi mit meiner Direktsaatmaschine. Also das heißt, ich würde, Technologie ist ja kein Selbstzweck. Sie hat einen Zweck. Sie hat immer was, ne, wo wir uns einen Nutzen von versprechen. Und wenn der Nutzen in diesem Fall ist, ich habe ja auf meinem Trecker da auch Lenksystem drauf und ich kann da teilflächenspezifisch mitarbeiten, dass wir an einer Stelle am Schlag weniger düngen, weil da einfach weniger wächst immer. Das kann ich mir doch zu Nutzen machen, aber ich darf doch nicht das als alleiniges Ziel betrachten und sagen, wir brauchen nur Digitalisierung 4.0 und Landwirtschaft ist effizient und das war's. Da ist doch das Buch nicht zu Ende. Es ist ein kleiner Werkzeugkoffer oder vielleicht auch ein großer, den ich nutzen kann. Aber in meinen Augen ist eben das Werkzeug Bodenbearbeitung weglassen ist viel größer, als zu sagen, ja, wir machen das jetzt super präzise und bis auf einen Quadratmeter genau können wir düngen und hacken und spritzen und weiß der Geier was. Da reden wir über 2-3%. Aber wenn ich, also ne, so auch einsparungsmäßig, ne, oder vielleicht 10-15%, ja, kann man drüber streiten. Aber der große Hebel in meinen Augen, das sind ganz andere Bausteine. Und die, ja, da brauche ich Technologien für, aber bitte immer nur dann, wenn sie mir auch Nutzen stiften und nicht einfach, weil sie da sind, modern und cool klingen und das war's. Ne?
Vielleicht noch eine letzte Frage. Ach, Mist. Ist es okay, weil Sie schon dran waren? Machen wir erstmal Sie noch.
Ich habe noch eine Frage zu der Vermarktung Ihrer Produkte. Wie ist das für die Konsumenten zu sehen, wenn sie einkaufen wollen, mit welchen Methoden ihre Sachen erwirtschaftet worden sind? Weil sie können das ja jetzt nicht unter Bio-Label verkaufen, sondern sie sind konventionell produzieren. Und dann sind sie ja in Konkurrenz mit den ganzen Leuten, die da ihr Gift draufschmeißen und pflügen und ne, den alle nicht die schönen Sachen machen. Also wie kann man das honorieren als Konsument?
Das ist eine sehr gute Frage. Bevor ich das vergesse, weil ich das gerade so rausgehört habe, mir ist wichtig, dass ich niemanden diffamiere oder schlecht darstelle, der pflügt, der spritzt, der es so macht, wie er es gelernt hat, nur um das einmal vorwegzunehmen, weil das klingt oft so, das ist nicht mein Ansinnen. Aber jetzt zu der Vermarktungsfrage, sehr zentraler und wichtiger Punkt, und das ist natürlich die größte Herausforderung, die ich sehe für uns als Betrieb. Wie kriegen wir das Ganze jetzt auch ökonomisch, wenn wir sagen, die anderen Aspekte, sozial, ökologisch, die haben wir, glaube ich, wie kriege ich es ökonomisch hin? So, und da ist genau das Problem. Also ich sehe die größte Chance darin, dass wir Aufklärungsarbeit leisten, also deswegen sind wir auch auf Social Media unterwegs und haben eine Pflanzaktion gemacht. Wir haben über 65 Leute gehabt, die uns geholfen haben, die Apfelbäume zu pflanzen, auch mit der Grundschule zusammen mit also weiterführenden Schulen werden wir auch was aufbauen. Wir müssen wieder viel mehr in den Austausch kommen, weil ich kann diese ganze diese ganzen Aspekte, Agroforce, die ganze Vielseitigkeit, die kann ich nicht an der Ladentheke abbilden, das geht gar nicht und es wird mir niemand glauben und solange daneben der aus dem alten Land für 2 Euro das Kilo liegt, dann wird keiner den für 3,50 Euro oder 4 Euro, weiß ich nicht, wo er am Ende liegt, der Preis kaufen. Das wird nicht passieren. Es wird nur passieren, wenn derjenige verstanden hat, dass der Apfel für 4 Euro aus dem Agroforce oder 3,50, der hat keine externen Kosten mehr, der ist internalisiert, da ist alles drin, da habe ich schon was für den Klimaschutz getan, für die Artenvielfalt, für den Bodenaufbau, ne? Das ist da alles schon mit drin in dem Preis, wohingegen da für 2 Euro das Kilo, der ist in der Plantage in der Regel angebaut worden, da wurde gespritzt, der ist transportiert worden sehr weit in der Regel, ne? Und ist meistens noch auf einer hoch anfälligen Sorte gewachsen, also wo ich so denke, das ist genau dieses Wissen, was fehlt und da kann ich nur versuchen, so gut es geht, Aufklärung zu leisten und zu schaffen, dass wir eine groß genug oder eine ausreichend große Menge an Menschen finden, die uns vertrauen und sagen, wir sind bereit dafür, mehr Geld zu bezahlen, dass das, was es wert ist, was ihr leistet, dass wir davon leben können. Aber ob das funktioniert, werden wir in den nächsten, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich sehen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht können die anderen Fragen gleich noch im Anschluss gestellt werden. Du bist ja gerne noch ein bisschen da. Wir wollen der Fairness halber jetzt dem nächsten Talk hier gleich Platz machen.
Genau, deshalb vielen Dank, Jan, dass du da warst und uns diesen wirklich interessanten und wichtigen Einblick in die regenerative Landwirtschaft gegeben hast. Vielen Dank an euch alle, an Sie für Ihre Fragen und dass Sie da waren. Und ja, wer Lust hat, kann jetzt noch ein bisschen länger bleiben. Gleich um 12 findet hier der nächste Live-Talk statt. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Und jetzt, der Perspektiven-Podcast ist ein Podcast von mir, Sarah Krüger.
Und mir, Alina Jensen. Kooperationspartner ist Alex Offener Kanal Berlin.